BDR. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Ein trauriger Tag, dieser Donnerstag, weil wir erfüllt waren von viel, viel Vorfreude. Ihr wisst, dass ja eigentlich am Sonntag eigentlich der Klassiker in der DEL, Nürnberg Ice Tigers gegen die Düsseldorfer EG. Und das Spiel fällt aus, Corona-bedingt. Wir hätten uns am Samstag vorher getroffen, hätten ein bisschen was getrunken, hätten auch einen Podcast wahrscheinlich aufgenommen. Und das alles fällt jetzt flach. Deswegen haben wir uns jetzt so eine Viertelstunde ausgeheult und hoffen, dass wir alle Tränen vergossen haben und trotzdem einen spaßigen Podcast aufzeichnen können. Der Roundtable mit Bernd Schwickerer. Servus.
Guten Tag.
Und mit Sebastian Böhm. Hi.
Hallo. Du siehst mich den Tränen nahe.
Da ist er, der launige Gag zum Einstieg.
Das ist überhaupt nicht der launige Gag. Ich wollte eigentlich was über die Eishockey-Weltmeisterschaft erzählen, dass jetzt wir alle zusammenhalten müssen, wenn jetzt der Fußball uns alles nachmacht und alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft macht, dann habe ich eigentlich gedacht, dass wir jetzt konsequent sein müssen und zweimal im Jahr eine Weltmeisterschaft anbieten im Eishockey. Und da müssen wir alle zusammenarbeiten, dass das dann auch wirklich passieren wird. Aber dieser Gag geht halt einfach nicht, wenn du mich den Tränen nahe siehst. Und ihr seht mich ja den Tränen nahe. Ne? Es ist ja tatsächlich so. Also im Podcast funktioniert ja sowas immer nicht. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr traurig, dass ich euch nicht sehe. Und am traurigsten ist vor allem, dass ich hätte ja ein Quiz vorbereitet. Ne? Nach Monaten der Enthaltsamkeit und wo ihr da die Hauptarbeit habt machen müssen, da hätte ich für Samstag ein Quiz vorbereitet. Und jetzt findet das nicht statt. Es ist einfach.
Das ist echt bitter.
Ja.
Und also ich habe mich ja, also auf euch habe ich mich auch gefreut, aber vor allem aufs Schäuferler, weil ich jetzt auch weiß, wie man es ausspricht.
Ja, das ist vollkommen richtig, aufs Schäuferler. Es weiß keiner, wie man es schreibt, aber Schäuferler wird es ausgesprochen. Ja, hätte alles gepasst. Ich will nicht verraten, wo wir uns getroffen hätten, weil vielleicht findet es ja doch irgendwann nochmal statt. Aber auch liebe Grüße an den Kollegen Ed Blackhawk, der jetzt auf diese Art und Weise erfahren muss, dass wir seine Mannschaft, die Islanders, kauft Merch, kauft Tickets, unterstützt ihn, folgt ihm auf Twitter und wo auch immer er noch sein Unwesen treibt mit den Islanders, unterstützt ihn da, weil auch für ihn ist es traurig, wir werden nicht mit ihm aufs Eis gehen. Das war ja auch noch geplant, dass wir zusammen aufs Eis gegangen wären. Da hätten wir ja auch noch einen Podcast gemacht, von der Bank aus in so einem Bierliga-Eishockeyspiel, aber alles findet nicht statt. Scheiß Corona, ganz ehrlich, scheiß Corona.
Es hat eigentlich alles brutal gepasst, ne? Samstagabend schön Bier trinken, Sonntag Eishockey spielen, Sonntagnachmittag Eishockeyspiel in Nürnberg. Besser, eigentlich kannst du es besser nicht planen, ja? Aber irgendwie ist das alles nicht planbar momentan. Was machen wir jetzt damit? Nürnberg, Düsseldorf fällt aus, München ja auch schon mit Corona-Fällen, da schon das Spitzenspiel jetzt abgesagt, unter der Woche gegen Mannheim. Bernd, du hast wahrscheinlich jetzt mit der Düsseldorfer EG dich ein bisschen mehr beschäftigt, was da jetzt in den letzten Tagen passiert ist und was passieren wird und ja, was die Hintergründe sind. Alles, also ein bisschen unverständlich ist es schon, oder?
Ja, und die Hintergründe sind auch irgendwie gar nicht so klar. Man weiß nicht, wo es herkommt, wer es reingetragen hat. Also erstmal grundsätzlich kommuniziert die DEG auch nicht, wie viele Spieler betroffen sind, nur dass es mehrere sind. Und alle müssen aber in Quarantäne. Es gab am Mittwoch einen großen PCR-Test für alle. Und da sind halt die Fälle festgestellt worden. Aber es heißt natürlich nicht, dass die, die jetzt negativ getestet wurden und symptomfrei sind, dass die das Virus nicht in sich tragen. Ne? Also das hat man ja auch bei Red Bull München erlebt, dass es zuerst 18 Fälle waren, dann war es 22. Theoretisch könnte morgen, übermorgen, wenn weiter getestet wird, könnten noch weitere Fälle bekannt werden. Und man weiß, wie gesagt, nicht, wo es herkommt. Auch also die Münchner hatten ja kommuniziert, dass ich glaube 97,5% vom Betreuerstab und Trainer und Mannschaft geimpft sind. In Düsseldorf weiß ich zumindest, wenn wir nur über die Spieler reden, dass es da mehr als 90% sind. Und ja, das heißt natürlich, dass es diverse Impfdurchbrüche geben muss. Das ist jetzt nicht ganz so überraschend, weil grundsätzlich war ja von Anfang an klar, die Impfung schützt vor einem schweren Verlauf, aber sie schützt nicht vor einer Infektion. Trotzdem, dass es jetzt in dieser Masse auftaucht, das hätte ich als völliger medizinischer Laie ehrlich gesagt nicht erwartet.
Echt? Also warum seid ihr da so überrascht? Du hast in jeder Mannschaft ein, zwei Ungeimpfte und du weißt, dass es Impfdurchbrüche geben kann. Was ist jetzt da so überraschend, wenn du davon ausgehst, dass in der Eishockey-Kabine sich das Virus besonders wohl fühlt und du jetzt einfach nicht mehr diese totale Isolation hast? Also ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnehmt, aber nur weil ich in der Kneipe, wenn ich da aufstehen muss und aufs Klo gehe, mir dann eine Maske überziehen muss, was auch restlos albern ist. Also für mich gibt es kein Corona mehr. Es findet einfach nicht mehr statt. Und wenn du das dann natürlich vergleichst mit dem letzten Jahr, unter welchen Umständen die da Eishockey gespielt haben, wie isoliert die da waren und jeder stolz drauf war und zu Recht stolz drauf war, dass es eben keine Fälle gegeben hat. Und jetzt tritt genau das auf, was man eigentlich letztes Jahr schon erwartet hat. Aber also für mich ist das alles sehr, sehr erklärbar und ich finde es auch alles gar nicht so mysteriös und damit will ich jetzt auch gar nicht den Ungeimpften das in die Schuhe schieben, aber es kann natürlich der Fall sein, dass das dann so reingetragen wird und dann auch weiter verbreitet wird. Also so ganz überraschend finde ich das auch alles gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Auf Twitter hat ja auch einer reagiert und gesagt, das ist ja hoffentlich, oder ich tippe mal, Deutschland, Couch Potato war das, nee, der liked den. Sebastian van Kleef hat geschrieben, ich tippe mal, Deutschland und Europa wird in 4 Wochen in Bezug auf Corona ganz andere Probleme als Eishockeyspiele haben. Das will ich nicht hoffen, aber es kann natürlich durchaus sein, dass wir da jetzt nur, wir im Eishockey als Trendsetter nur den Anfang erleben von dem, was die ganze Gesellschaft dann irgendwie wird erleiden müssen.
Ja, du hast natürlich in dem Sinne recht. Also Gernot Trippke hat ja zum Beispiel auch, als er mal darüber gesprochen hat, warum es so gut geklappt hat vergangene Saison, dass es ja kaum bekannte Fälle gab und nur ein einziges Spiel, was nicht mehr nachgeholt werden konnte, dass es auch daran lag, dass natürlich die äußeren Umstände der Liga und den Vereinen die Karten gespielt haben, eben die Lockdown-Umstände, dass halt auch nicht wirklich viel zu tun war. Das ist jetzt, gebe ich dir recht, völlig anders. Man kann ja mehr oder weniger wieder alles machen. Und deshalb kann man sich natürlich auch trotzdem noch infizieren. Aber ich dachte halt, auch wenn die Impfung nicht völlig vor der Infektion schützt, dass man trotzdem ein bisschen mehr geschützt ist und dass es halt nicht so viele Fälle gibt. Dass es mal Fälle gibt, ganz klar, gab es ja auch ein paar in Mannheim, gab ein paar in Wolfsburg und sowas. Mal da 3, mal da 4. Aber dass es in München 22 sind und in Düsseldorf mehrere, also ich weiß echt nicht, was es bedeutet. Ich kann jetzt noch nicht mal spekulieren, aber ich sag mal ganz grob, mehr als 5. Ja, das überrascht mich dann doch.
Also ich weiß von mehr als 5, ja, in Düsseldorf. Und was man eben so hört aus München, ist es wohl auch so, dass dass der schwerste Verlauf wohl Schnupfnase ist bisher. Also ist eigentlich genauso, wie es dann auch sein sollte. Also es sind keine schweren Verläufe da zu erwarten. Und ich weiß nicht, also ich könnte mir schon vorstellen, dass da so insgeheim so mancher Verantwortlicher sich denkt, naja, dann soll das halt einmal dann durchlaufen, das Ganze. Und dann haben wir es hinter uns und können dann irgendwie ab Mitte November wieder normal irgendwie spielen. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Das werden sicher nicht die letzten Fälle sein und sicher nicht die letzten Mannschaften, die davon betroffen sind.
Es deutet vieles halt darauf hin, dass es tatsächlich dann eher nicht am Eishockey spezifisch, natürlich dann, wie sich es verbreitet, dann schon wieder Eishockey spezifisch, aber sonst alles eher ja Gesellschaft einfach ist und wieder mehr Kontakte auf jeden Fall. Also jetzt hat ja auch Roman Hollermus, der Pressesprecher der Nürnberg Ice Tigers, der ja sehr transparent mit solchen Dingen umgeht. Alexander Franz, der auch ein bisschen Hockey-Hörer ist, hat gefragt auf Twitter, ob die immer noch zweimal die Woche testen und Roman hat geantwortet, ja, ist richtig, da wird noch getestet. Jetzt haben wir die Frage dann, ja, wird das alles dann noch so ernst genommen oder testet man die Geimpften vielleicht weniger oder gar nicht mehr. Aber jetzt hat ja Johannes Schnitzler auch einen Artikel geschrieben in der Süddeutschen Zeitung und da auch gesagt, dass die Münchner immer ihren, in Anführungsstrichen, Tatortreiniger mit dabei haben, das also wirklich sehr ernst haben, der nochmal zusätzlich schön, ja, desinfiziert oder da nochmal da schon belächelt wird von den anderen. Also das natürlich auch immer nur von außen, aber da habe ich schon so einen Eindruck, es wird ernst genommen. Aber klar, du hast automatisch natürlich, also für mich fühlt sich's auch, halt die Maske ist noch da, ja, aber sonst ist doch alles wieder wie vorher. Und die 3G-Regel, ganz ehrlich, in der Gesellschaft, und da gehe ich jetzt mal weg vom Eishockey, da scheißen viele drauf, um es mal so direkt zu sagen. Ja, also ich war jetzt tatsächlich mal im Nachbarort jetzt vor ein paar Tagen mal ein Bier trinken mit Freunden und da war ich total überrascht, dass dann mal wirklich mal jemand gefragt hat, wo ist denn dein Impfnachweis oder habt ihr einen 3G-Nachweis? Weil es oft einfach so ist, ja, habt ihr dabei vielleicht noch so ein Abnicken, aber nicht getestet wird oder nicht geprüft wird. Und das finde ich schon, also das ist dann halt einfach auch die Verantwortung der Gesellschaft, der dann nicht nachgekommen wird im Moment. Das hat mit Eishockey dann in dem Sinn wenig zu tun.
Ne, das stimmt, aber um nochmal auf Eishockey zurückzukommen, ich habe natürlich Kontakt zur deutschen Eishockey-Liga aufgenommen, vergangene Woche schon, als die Geschichte in München dann so groß wurde. Und dann habe ich dann nochmal explizit nachgefragt, wie sieht denn das jetzt aus? Wie ist jetzt aktuell das Prozedere? Und da wurde mir geantwortet, Geimpfte, für die gibt es gar keine Testpflicht mehr, also wurde nochmal bestätigt. Und alle anderen wurden täglich und zweimal die Woche PCR. Jetzt habe ich dann natürlich in Düsseldorf nachgefragt, wie das da war. Und dann hieß es auch, klar, es war nicht mehr so wie in der Vorsaison, aber es gab immer noch Tests und vor allen Dingen, also auch PCR-Tests und vor allen Dingen hatte jeder Spieler jederzeit die Möglichkeit, sich freiwillig testen zu lassen. Das konnten die machen. Und es gab auch immer wieder Tests. Es ist nicht so, dass nur weil es keine Pflicht mehr gab, dass überhaupt nicht mehr getestet wurde, aber natürlich nicht in dem Umfang der Vorsaison. Ne? Ist auch klar.
Wir haben ja den Punktekoeffizienten wieder. Also der wird, denke ich, jetzt, so wie es aussieht, dann auch zum Einsatz kommen. Oder habt ihr den Eindruck, dass dann wirklich die 56 Spiele durchgezogen werden, oder Spieltage durchgezogen werden? Weil, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Spielplan von München anschaut, die haben auch noch Champions Hockey League, dann kommt da ja wieder dazu, ja, das sind die Reisen, dann fährst du wieder in ein anderes Land, hast dann alle paar Tage ein Spiel. Ist immer die Frage, was sind dann doch die Nachwirkungen von so einer Corona-Infektion? Ist es dann so ratsam, so viele Spiele in wenigen Tagen zu machen? Ist dann haben wir Olympia im Februar, als ist es überhaupt der Spielplan überhaupt noch durchzuziehen. Ich meine, das ist jetzt natürlich früh die Frage, weil das losgegangen ist, aber ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen Gedanken machen und dann halt schauen, dass man dann eine möglichst faire Lösung findet, weil klar, der Punktekoeffizient ist dann eben die faire Lösung, aber da hat es letzte Saison dann auch schon Stimmen gegeben, die gesagt haben, ja, da hätte man vielleicht auch anders lösen können. Jetzt gab es diese einen Partie Iserlohn gegen Straubing, das wird dann wahrscheinlich in dieser Saison auch wieder so kommen.
Ja, und das ist ja vor allem das, was jetzt dann wirklich die Frage ist, wann wird man denn dann konsequent sein? Im Moment versucht man ja, das alles nachzuholen. Also München gegen Nürnberg ist ja irgendwann im Januar, ist, glaube ich, terminiert worden. Wird man das jetzt dann in Düsseldorf auch machen? Weißt du da was davon, Bernd?
Ich weiß nur, dass natürlich grundsätzlich überlegt wird, die Spiele nachzuholen. Ne? Aber die Frage ist, bleibt es jetzt bei den 5-6 Spielen oder kommen jetzt in den nächsten Wochen immer neue dazu? Wenn es bei den 5-6 Spielen bleibt, dann glaube ich, kriegt man das schon hin. Ne? Aber wer will denn dafür seine Hand ins Feuer legen?
Genau. Und wann ist der Punkt, wo man dann sagt, okay, dann werden halt diese Spiele nicht nachgeholt und dann kommt der Koeffizient dann halt vollkommen und vollends zum Tragen. Aber dann hast du natürlich einfach immer, wenn du ganz knallhart formuliert, wenn der Spiel gegen Schwenningen ausfällt oder Spiel gegen Mannheim, ist halt einfach ein Unterschied. Und wenn du halt vielleicht nur zweimal gegen Mannheim spielen musst, aber viermal gegen Schwenningen spielen darfst und sowas, das sind natürlich Dinge, die dann den Ausgang von so einer Saison dann massiv beeinflussen können.
Also, absolut. Oder auch die Frage, was ja auch vergangene Saison echt Iserlohn in die Karten gespielt hat, dass sie dann vor ihrem wichtigen Auswärtsspiel, ich glaube in Ingolstadt war es, einfach nochmal 4-5 Tage frei hatten und alle anderen Mannschaften mussten aber durchpowern alle 2 Tage. Ne?
Das ist natürlich. Ja, in Nürnberg ist es jetzt ja auch so, die haben jetzt hatten Sonntag jetzt Pause, haben jetzt dann am Wochenende, weil sie am Freitag eh kein Spiel gehabt hätten und spielfrei waren, dann fällt am Sonntag das nächste Spiel aus. Also ich glaube, in Nürnberg ist es ganz gut, weil man einen neuen Trainer hat und dann vielleicht auch Automatismen dann irgendwie einarbeiten kann. Aber generell ist es ja auch, wenn du dann einfach so eine unverhoffte Pause hast, das ist ja gar nicht so positiv. Du willst ja im Rhythmus bleiben eigentlich dann und sowas. Sind alles so Dinge, die da jetzt mit reinspielen und du jetzt eigentlich schon, ich bin gespannt oder würde mich interessieren, ob da in Neuss darüber nachgedacht wird, wie man das jetzt dann so generell handhabt.
Oder ob nochmal der Abstieg ausgesetzt wird. Wer weiß. Nächstes Jahr 16 Mannschaften.
Ja, dann wäre es ja wieder eine gerade Zahl, ist doch gut. Und dann steigen übernächste Saison entweder 3 ab oder 2 oder 4 oder keine Ahnung oder 2 auch. Das wird dann wahrscheinlich kompliziert. Alle bisschen down, finde ich, bis jetzt. Gefällt mir nicht.
Ist ja auch nicht schön. Also ich meine, auch wenn man aus München das hört, dass es nur ein Schnupfen ist, ist ja trotzdem erstmal nicht schön, dass sich viele Leute infizieren. Also
Ja, und da geht es ja dann doch wieder, es bleibt ja immer meistens nicht dabei. Ne? Also die natürlich sind die jetzt alle isoliert. Aber man denkt dann doch wieder an die Familien, an die Kinder, die nicht geimpft sind. Und auch die Leute, die halt sich einfach nicht impfen lassen. Und für die wird es jetzt, glaube ich, dann echt einfach immer gefährlicher. Das ist schon was, über was man nachdenken muss, auch in der Sache. Klar, es geht nur um Eishockey, aber ja, und das meinte ich eben. Ich hoffe, dass der Sebastian van Kleef von Twitter nicht recht behält und es dann ein größeres Problem in 4, 5, 6 Wochen ist. Um das nochmal ein wenig runterzuziehen, weil gäbe ja auch die Möglichkeit zu sagen, gerade wo es so schön ist in der deutschen Eishockey-Liga, da willst du doch auch drüber reden, Christoph, oder?
Ja, absolut. Also ich meine, das Thema hatten wir jetzt öfter mal, Corona. Wir hatten eigentlich gemeint, dass wir es vielleicht ein bisschen seltener diskutieren müssen jetzt. Jetzt ist es halt anders, aber ich würde gerne trotzdem auch ein bisschen über das Sportliche reden, was bis jetzt passiert ist in der DEL, denn ich finde ehrlich gesagt, klar, du hast jetzt momentan Schwenningen so ein bisschen hinten abgeschlagen, aber das, was sich viele, ich auch so ein bisschen gedacht haben, dass du da im Abstiegskampf wahrscheinlich relativ schnell irgendwie Krefeld und Bietigheim hinten hast und dann das vielleicht irgendwie langweilig werden könnte. Ganz im Gegenteil, also vor allem jetzt mit dem Punktekoeffizienten dann wahrscheinlich noch unterschiedlich viele Spiele. Da wird es dann Wechsel geben in den letzten, unter den letzten, ich sage jetzt mal 4, 5. Du hast so Mannschaften dabei wie Ingolstadt, Straubing im Mittelfeld, die wahrscheinlich nochmal anziehen werden, vor allem Ingolstadt. Aber ja, aktuell sind Schwenningen, Nürnberg, Krefeld und Bietigheim hinten. Und da kann sich eigentlich von Woche zu Woche was tun. Und ich finde jetzt da, dass keine so komplett abfällt. Schwenningen wird sich, glaube ich, auch noch ein bisschen stabilisieren. Und das Gleiche ist ja auch vorne. Also da hast du ein paar positive Überraschungen. Das Wolfsburg, die sind Vizemeister, weil das hier mit einem Punkteschnitt von 2 dastehen nach einem Viertel ungefähr der Hauptrunde. Dass Düsseldorf so gut dabei ist. Iserlohn auch Top 6. Also es gibt schon so ein paar Geschichten sportlich auch. Und die Partien, die ich gesehen habe im Stadion, ich weiß nicht, wie es dir geht, Bernd. Ich meine, du hast jetzt natürlich ein sehr lopsided Derby gesehen. Deutlichen Sieg der Düsseldorfer EG in Köln 6-1. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass die Spiele Spaß machen. Vielleicht nicht immer über 60 Minuten, vielleicht fällt dann eine Mannschaft ab. Ich hatte jetzt gestern Bietigheim gegen Bremerhaven, da muss man einfach sagen, wenn bei Bietigheim 3, 4 Spieler ausfallen, wie jetzt aktuell, also Aito Kallio fällt aus, der Torwart, der enorm wichtig ist.
Zwei davon sind, ja.
Ja, genau, 2 sind Torwart, dann spielt halt ein 20-Jähriger, der gleich mal ein Ei fängt in der zweiten Minute und sie können ihn halt einfach, weil sie dann wahrscheinlich auch nicht so umschalten können auf die Spielweise, können sie dann auch nicht beschützen und dann wird es halt deutlich, wie bei diesem 10-3. Aber grundsätzlich waren da schon ein paar Spiele dabei, die absolut ausgeglichen waren und jetzt auch nicht so, dass München, Mannheim, Berlin alles halt 5-7, 5-8-0 wegfielen, sondern kann man sich gut anschauen, finde ich.
Ja, und ich finde, vielleicht liegt es auch daran, dass ich durch die vergangene Saison, wo man ja mehr auf andere Mannschaften geachtet hat, auch generell vielleicht, dass sich mein Blick ein bisschen geweitet hat, weil normalerweise auch rein jobbedingt achte ich natürlich, sagen wir mal, 80% meiner DEL-Aufmerksamkeit gehört der DEG, ist ja klar. Aber jetzt ist das ein bisschen anders und vielleicht liegt es auch daran, aber ich fand, wenn du allein nur mal diesen Spieltag siehst, da war in jedem Spiel eine Geschichte. Augsburg-Berlin ging es darum, ist Berlin nach wie vor mit der weißen Weste auswärts unterwegs. Bietigheim gegen Fishtown war halt echt dieses übertriebene 10-3 Spiel. Ingolstadt-Krefeld war 2 Krisenmannschaften unten drin spielen. Wolfsburg-Nürnberg ist immer ein Ding. Köln-Düsseldorf ist immer ein Ding. Straubing gegen Iserlohn. Straubing, naja, was machen die so? Kommen die irgendwie jetzt wirklich da unten raus? Und das Münchner Spiel ist ausgefallen wegen Corona. Also in jedem Spiel steckt echt eine ordentliche Geschichte. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ob es das immer schon gab oder ob ich einfach nur mehr drauf achte. Aber vielleicht liegt der zweite Satz, die zweite Sache, die mir aufgefallen, vielleicht liegt das auch daran, weil ich ja natürlich jetzt mit Düsseldorf 2 Derbys in Folge erlebt habe, in Iserlohn und in Köln. Aber ich finde auch körperlich umkämpft. Also ich habe selten Spiele in den letzten Jahren gesehen, also vielleicht, wie gesagt, ist das nur Recency Bias, aber dass die Spiele so umkämpft sind, schon so in der Hauptrunde, dass es richtig zur Sache geht auf dem Eis und das kann man sich schon ganz gut angucken.
Ich finde es total spannend und das habe ich mir auch schon gedacht, als du das Thema angekündigt hast, von wegen der ausgeglichene Liga und sowas und dann schaut man sich die Tabelle an, die du jetzt gerade komplett anders interpretiert hast, Christoph. Mannheim, München, Berlin.
Ja, und aber Sebastian, Krefeld, sorry. Ich,
und, Nürnberg, Schwenningen.
Ja, nee, ich gebe dir aber noch recht. Ja, aber nee, ich unterbreche dich ungern, aber ja. Wenn du jemand anderen da vorne haben willst, dann sage ich einfach, träum weiter. Ja, also das ist, weil ja, du hast ja gesehen, ich habe doch jetzt gerade gesagt, Bietigheim, da fällt der Torwart aus oder die ersten 2 sind es. Cody Brenner hat zum Beispiel gestern, der hat das Trikot angehabt und der andere fängt sich 10 Dinge ein, der arme Hund. Und Brenner kommt halt einfach nicht, weil du weißt, der kann halt nur kommen, wenn der andere umfällt und dann nicht mehr aufstehen kann, weil er angeschlagen ist. Und dann fehlt halt mit Braun Verteidiger und dann hast du schon mal zwei Stabilisatoren, hast du weg aus der Mannschaft und dann kann so ein 10-3 einfach passieren. Und bei Mannheim fallen halt 6-7 aus und die gewinnen halt ihre Spiele dann am Anfang 3-1 oder so und dann läuft halt der Brückmann heiß oder sonst was und hast dann einen extrem ruhig, tiefen Kader.
Also
was,
ja.
Nein, überhaupt nicht. Die Anfangsphase war mir viel zu ruhig. Jetzt muss da irgendwie ein bisschen Feuer muss jetzt kommen.
Ich will einfach nur einen anderen Gedanken da noch mit reinbringen, der mir in Bezug auf Nürnberg aufgefallen ist, weil Nürnberg ja einfach keinen guten Saisonstart jetzt hatte. Ne? Äußert sich dann auch in einem Trainerwechsel. Und dann habe ich mir gedacht, liegt es wirklich nur an Nürnberg? Ja, zu 80%. Aber man muss auch sehen, dass, glaube ich, an vielen, vielen Standorten in der DEL bisher ziemlich gut gearbeitet wird. In Mannheim wird gut gearbeitet, in München wird gut gearbeitet, in Berlin wird gut gearbeitet, in Wolfsburg macht man sehr gute Arbeit, Düsseldorf überrascht, ist bisher viel erfolgreicher, als man ihm das zugetraut hat. Iserlohn, sehr ordentlicher Saisonstart, Bremerhaven zwischendurch, aber das lag sicher auch an der Doppelbelastung, aber an sich auch ordentlich. Ich finde, Köln hat, Recency Bias, ja, war natürlich jetzt am Dienstag jetzt nicht so überragend, aber die haben auch eine Idee, die sie dann durchsetzen. Das funktioniert nicht immer so gut, aber auch da funktioniert es ganz gut. Augsburg ist auch eine Mannschaft, wo man sich gedacht hätte, wenn die 15 das sind nach 13 Spieltagen, wäre es jetzt auch keine Überraschung, sind sie nicht, die können überall mitspielen. Straubing fängt sich jetzt so langsam, Ingolstadt fängt sich vielleicht auch. Bietigheim, finde ich, ist für den Aufsteiger und für das, was sie da auf dem Papier haben, auch einfach ein absolut vollwertiger DEL-Teilnehmer. Ja, und dann hast du Krefeld, die finde ich mir ja schon immer viel Spaß machen. Und dafür, dass das so eine totale dysfunktionale Mannschaft ist, ist es eigentlich auch nicht schlecht, was sie da rausholen. Und dann hast du dann Nürnberg und sagst, okay, eigentlich ein ziemlich verkorkster Saisonstart. Und in Schwenningen, wo du, ist wirklich der einzige Standort, wo du sagen kannst, da läuft bisher noch gar nichts. Also ich glaube, dass überall relativ gut gearbeitet wird. Und das trägt vielleicht auch dazu bei, dass es einfach Spaß macht bisher. Ich
weiß, das waren die 15 in 15, dieses Mal in 3 Minuten von Sebastian Böhm. Vielen Dank.
Ich weiß, die größte Liebeserklärung, die ich hier von dir an die deutsche Eishockey-Liga gehört habe. Du hast gerade 14 von 15 Vereinen gelobt.
Ja, naja, 13, sagen wir es mal so, 13. Aber
ja, aber ist doch ich, so. Also, ich aber das, ja, ganz gut, ich konnte dir bei keinem Punkt widersprechen. Ich muss auch sagen, wenn man, also die Laune ist ja auch nicht wirklich schlecht bei den meisten. Bei den oberen drei ist es eh gut. Ich gehe jetzt nicht wieder alle durch. Aber dann hast du diese Mittelklasse-Clubs, die gerade so sagen, ja, wir stehen gut da, da vielleicht sogar ein, zwei Plätze besser, als wir wollten. Und ja. Vielleicht liegt das daran, dass viele Clubs einfach nicht den Anspruch haben, ganz oben mitzuspielen. Aber ich denke auch, dass es war in wenig Clubs, merkt man gerade irgendwie, scheiße, was passiert hier eigentlich? Ne? Sondern ich glaube, ja, die meisten sind ganz gut gelaunt.
Um das nochmal anzusprechen, also Wolfsburg und Düsseldorf machen doch zum Beispiel auch richtig viel Spaß. Iserlohn macht auch richtig viel Spaß. Also da freut man sich doch auch als Heimfan, wenn diese Mannschaften dann kommen, weil man weiß, okay, das ist nicht das langweilige Wolfsburg, wie es das mal war, oder diese orangefarbene, orangegraue Maus, die da kommt, sondern die haben mit D'Souza richtig aufregenden Spieler dazu bekommen, spielen ein anderes System. Da geht mehr. Am Dienstag waren sie, glaube ich, sehr, sehr müde. Das hat man dann auch gemerkt. Und bei Düsseldorf ist auch immer viel los und bei Iserlohn ist auch immer viel los. Also ich finde schon, dass das so ein bisschen über die Standorte hinausstrahlt.
Ja. Und man darf nicht vergessen, dass, also Schwenningen ist jetzt so ein bisschen abgeschlagen, haben wir gesagt, aber jetzt haben die Tomasz Saborski geholt, der jahrelang in Finnland auch in den letzten Jahren. Die Nürnberger Quatsch. gut zweistellig getroffen hat. Und das ist ja der nächste Faktor, dass wir gar nicht wissen, was dann so im Januar noch passiert an Transfers zum Beispiel. Also das wird auf jeden Fall interessant, wenn es dann tatsächlich mal heißt, okay, jetzt müssen wir wirklich schauen, dass wir nicht absteigen, ob dann noch Spieler kommen und ob sich das dann da hinten wieder verschiebt, weil ein paar Mannschaften halt dann vielleicht zwar einen Kracher holen und dann wieder aufholen. Also das ist, es ist auf jeden Fall interessant. Und nochmal, vorne ist es, wie es ist, aber es ist ja letztes Jahr nicht Mannheim und nicht München Meister geworden und sie waren auch beide nicht im Finale, also waren Wolfsburg im Finale. Ich finde immer, wenn du eine Mannschaft hast, bei der du sagst, boah, hätte ich ganz anders eingeschätzt, ist schon mal gut. Es sind zwar 15 Mannschaften, aber wenn du eine sagst, boah, eigentlich doch Abstiegskandidat, ich rede von Düsseldorf, und dann haut das so hin, dann kannst du doch sagen, muss auch mal bei Düsseldorf sagen, kannst du mehr dazu sagen, Bernd, aber die handelnden Akteure sind halt einfach auch gut. Also Harold Kreis ist ein guter Trainer und Niki Mont hat ganz offensichtlich auch gute Arbeit gemacht. Kann man auch mal positiv rausheben, ja, mit begrenzten Möglichkeiten, wie ich so höre ab und zu.
Ja, begrenzte Möglichkeiten. Die haben ja in Nürnberg aufgekauft. David Trinkberger, Fischbuch, das ist ja alles, heißt immer, dass sie kein Geld haben und dann, ne?
Fischbuch, da haben sie doch Geld. Einfach. Das war vorletztes Jahr. Naja. Nee, absolut. Also, man kann den Düsseldorf aktuell nicht viel kritisieren. Also was er so sportlich abläuft. Harold Kreis hat es am Dienstag ganz schön beschrieben, weil was echt krass war bei dem Derby ist, wie diszipliniert diese Mannschaft. Man darf ja nicht vergessen, die hatten 6 Verletzte, die haben mit 3 Reihen gespielt und da waren wirklich diverse Leute bei, die es einfach nicht gewohnt sind, viel Eiszeit in der DL zu bekommen. Und dann spielst du da in Köln, ich weiß für euch das alles Kirmes, aber die Halle hat echt gebebt. Also das war richtig voll, es war super laut. Die ganze Halle hat die ersten Minuten gestanden, komplett. Und die haben die Düsseldorfer schon bei den Starting Stick so ausgepfiffen, wie ich das jahrelang nicht erlebt habe. Da war richtig Action in der Halle drin, ne? Und dann hast du da 21, 22, 23-Jährige, die das noch nie erlebt haben und die einfach so abgezockt im System geblieben sind. Also die haben, ich kann mich an kaum einen wirklichen Fehler erinnern, sei es irgendwie Stellungsspiel, sei es Wechselfehler, sei es irgendwie ein dummer Pass oder sowas. Die waren sowas von im System und Harold Kreis hat nachher den schönen Satz dazu gesagt, nicht sexy, aber geradlinig. Und genau so haben sie auch gespielt, wirklich. Haben natürlich auch im Gegensatz zu den Spielen davor auch mal endlich ihre Chancen ganz gut genutzt. Das war ja in Bietigheim und gegen Mannheim ein großes Problem. Jetzt haben sie wirklich gnadenlos zugeschlagen und haben zugegebenermaßen auch einen Gegner gehabt, der sich so dumme Fehler erlaubt. Das werden die Kölner nicht oft in dieser Saison machen. Die waren, glaube ich, einfach von dieser Menge einfach auch übermotiviert und angestachelt. Ne? Trotzdem, grundsätzlich, die haben zwar 6 Spiele verloren, aber noch kein einziges, wo du sagst, okay, da waren sie jetzt deutlich unterlegen. Selbst gegen Mannheim und München, wo sie verloren haben, hatten die echt ihre Momente. Ich weiß, bei dem München-Spiel auswärts hat die 4. Reihe der DEG irgendwie die Münchner für 1,5 Minuten komplett eingeschnürt. Also das ist echt okay, das kann man sich angucken. Es gab noch kein einziges Spiel, wo ich dachte, ja gut, jetzt hast du denen mal schon die Grenzen aufgezeigt bekommen. Jetzt sah die DEG irgendwie doch schon wie so ein Team aus, was eventuell nur gegen den Abstieg spielt. Ne? Aber ja, bisher überhaupt nicht.
So wunderbar.
Ja. Aber du sagst, dass für uns ist das Kirmes. Du hast doch in irgendeinem Podcast erzählt, dass dieses Derby irgendwie seinen Reiz verloren hat. Und jetzt und jetzt auf einmal ist es wieder das Allergeilste. Also dann,
nein, es ist trotzdem das größte Spiel. Es ist nicht mehr so groß, wie es mal war, aber es ist immer noch das größte Spiel. Darum geht's mir.
Was ist im Eishockey schon noch so groß, wie es mal war?
Das sagt er 2 Tage, nachdem Wolfsburg gegen Eisberg das Spiel dann vor...
Vor wie vielen Zuschauern eigentlich?
Ganz vor 1500 Zuschauer.
Aber 4-stellig ist ja schon mal was.
Ja, so kann man das auch sehen.
Lass uns doch auch noch kurz in die NHL schauen, oder? Bevor es ein Quiz gibt. Ja, es werden Quizzes gefordert und Sebastian braucht, glaube ich, noch ein bisschen für seins. Also wenn du das für Samstag ankündigst, dann ist wahrscheinlich Samstag 20 Uhr, ist wahrscheinlich dann fertig. Heißt, nächste Woche kannst du es ja dann bringen. Ah,
wir
übrigens.
Wir machen doch einfach Samstagabend Zoom-Saufen, oder?
Genau.
Wir machen das zusammen, oder?
Ja, genau. Ganz klar. Oder? Zoom-Saufen. Ja, ich gehe einfach trotzdem da in die Kneipe. Ich bin von dort. Alleine.
Nur mal zum Thema Quiz wurde gefordert. Wir brauchen wieder mal ein Quiz heute. Ich habe eins dabei, also bleiben Sie dran, es kommt noch eins.
Ich auch als Petto fürs übernächste Mal.
Ich auch. Zum Thema so Erwartbarkeit des Podcasts können wir auch noch was sagen. Also es kommt in den nächsten Wochen immer am Donnerstag, spätestens abends was. Ob es immer der Roundtable ist, wir werden sehen, aber wir haben dann immer eine andere Möglichkeit, mal monothematisch vielleicht ein Interview. Also es wird ein bisschen Hockey wird regelmäßig am Donnerstagabend erscheinen. Und wenn es nicht erscheint, lassen wir es euch wissen über die Kanäle, über Twitter und über Instagram. NHL, Bernd, du bist doch der am meisten schaut von uns, auch in der Nacht.
Weiß ich nicht.
Oder jetzt also schon live, also ganz ehrlich, live habe ich noch nicht viele Sekunden gesehen. Wie ist es bis jetzt?
Es ist echt spektakulär. Es ist, liegt auch daran, dass ich natürlich davor die Wochen, Monate vor allem wieder DEL geguckt habe und ich will jetzt gar nicht die DEL abqualifizieren, aber es ist nun mal ein anderer Sport. Es ist so schnell, es ist so präzise, es ist extrem hart. Und das Publikum bringt natürlich dann noch das Übrige. Nee, also kann man sich echt gut angucken. Und willst du jetzt aus deutscher Sicht reden oder meinst du generell einfach?
Nee, erstmal generell
einfach. Ich will einfach nur wissen, ob die Sabres Meister werden. Das will ich wissen.
Das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Die Buffalo Sabres ohne Jack Eichel immerhin noch dominieren diese Liga. 3 Spiele, 6 Punkte, 12-4 Tore. Jetzt so, also 5 Tore. Na gut, dann ging also Arizona nur knapp, aber dann ist wieder 5 Tore gegen Vancouver. Also das ist ja vom Allerfeinsten. Und Pittsburgh ohne Malkin und Crosby dreht irgendwie auch komplett durch. Carter Hart hat, wie man hört, sogar mal einen Puck gehalten. Es ist alles Wahnsinn.
Jetzt gemeint, du stimmst hier 3-0 Sprechgesänge an. Haben die Detroit Red Wings nicht ganz geschafft, 3-0, aber haben zumindest auch schon 2 ihre ersten 3 gewonnen. Und ein gewisser Moritz Seider löst weiterhin einen Hype aus. Also ich finde, also ist aber recht typisch. Ja? Erstes Spiel war das erste Spiel, wo er gleich seine 2 Assists hatte. Aber ich habe mir dann die Highlights angeschaut und habe Seider irgendwie so die letzten 10 Sekunden vor dem Tor irgendwie nicht mehr im Bild gesehen. Also da bei hat er irgendwie
die Scheibe. Halt. Ein Rückpass von der roten Linie zur blauen.
Genau, dann zum Wechseln gefahren vielleicht auch noch. Ja. Aber Assist ist Assist und um das geht es ja auch gar nicht um die Statistiken, sondern einfach die Frage, die wir uns ja auch gestellt haben, wie präsentiert der sich in der Liga? Macht er jetzt nur in Deutschland oder dann auch bei der Weltmeisterschaft oder dann auch in Schweden so einen guten Eindruck oder macht er den in der NHL auch und ist natürlich jetzt auch wieder nur 3 Spiele, aber der Eindruck ist richtig gut und was ich halt einfach so geil finde, ist, dass der, ich meine, das ist dann auch teilweise so GIFs, ja, da werden dann die besten Szenen rausgesucht, aber dass er sich zumindest diese Aktionen, also diese Spirigankerl da an der blauen Linie, an der gegnerischen, einfach auch zutraut. Ja, der zieht dann echt, macht den Toe-Drag gegen einen Stürmer, der vielleicht halt schon 800 NHL-Spiele hat und auf ihn zuläuft mit voller Power, dann macht er trotzdem den Toe-Drag und lässt ihn ins Leere laufen. Der scheißt sich halt einfach nix. Finde ich gut.
Ja.
Und ist tatsächlich dann, glaube ich, fast so Ja, also unter den Verteidigern eigentlich so momentan der Einzige auf dem Niveau in Deutschland, der das macht und dann eben auch in der NHL macht. Insofern.
Ja, guck dir auch die Minuten an. Ja. Ich meine, der spielt ganz klar Top 4, der spielt Überzahl, der spielt Unterzahl, der spielt deutlich über 20 Minuten pro Abend. Und ich habe mir ein Detroit-Spiel komplett angeguckt und das erste habe ich zumindest mal, das erste Drittel habe ich nochmal, weil ich den historischen ersten Wechsel von Herrn Seider sehen wollte, habe ich mir das nochmal angeguckt. Das ist schon sehr souverän. Klar, macht er auch mal einen Fehler, völlig normal, macht ja jeder. Aber der hat halt ein Selbstverständnis und ich glaube, dass das auch nochmal in Schweden nochmal extra gekommen ist, weil ich echt dachte, ich bin hier nicht quasi der junge Homeboy-Star wie in Mannheim, der einfach schon abgefeiert wird, nur weil er sich zwei Schlittschuhe anzieht, sondern ich bin in der Lage, irgendwie Verteidiger des Jahres zu werden und Top-Team mit ins Finale zu führen und dann auch bei der WM Spieler des Jahres werden. Also der Platz vor Selbstvertrauen und das merkst du halt auch an, was er sich für Aktionen zutraut.
Und das ist dann aber dann doch die neue Generation, oder, im deutschen Eishockey. Also letztes Jahr kommt der Stützel da rein und denkst, ja, okay, gut, der hat jetzt in der DEL überzeugt, der hat gute U20-Weltmeisterschaft gespielt, das ist jetzt schon nochmal was anderes da in NHL. Dann zieht der aber, also da ist jetzt keiner, der sagt, oder zumindest von den hochgedrafteten jungen Deutschen, jetzt keiner dabei sagt, boah, toll, ich darf jetzt NHL spielen und dann erstmal so überwältigt ist, sondern ganz im Gegenteil.
Also schön.
Ja, okay. Nee, aber also die zumindest, die jetzt eben den Sprung geschafft haben, die zeigen einfach da auch von Anfang an, was sie können. Und ob der Hype jetzt dann so groß sein muss, auch bei Stützle, wie er dann auch in Nordamerika sofort gemacht wird, ist immer die Frage. Aber ich finde jetzt nicht, dass der Hype so viel größer ist, als dann tatsächlich auch die Leistung. Also man sieht das dann auch auf dem Eis, warum der Hype so groß ist.
Ich glaube, der Seider-Hype-Train, der hat er jetzt erst so richtig, also ich glaube, da waren ja immer noch die Vorbehalte groß.
Ja.
Und ich finde, für Leute, die halt diese ganzen GIFs schon aus Schweden kennen, ist es jetzt nicht so überraschend, dass er dieses Spiel dann auch wirklich dahin überführt. Und man muss ja einfach auch sagen, die Eiszeit kommt halt auch einfach daher, dass es in Detroit halt einfach auch sehr, sehr einfach ist, ja, zu dieser Eiszeit zu kommen. Es ist aber, ich glaube, so von der Karriereplanung, es ist einfach, geht da sehr vieles auf. Also die schwedische Liga war, glaube ich, genau der richtige Schritt. Dann jetzt auch in dieser Situation dann da reinzukommen. Und es wird ja für Detroit noch schwierig werden. Das ist jetzt kein Hot Take, dass es wahrscheinlich kein ganz erfolgreiches Jahr sein wird. Also dann auch nicht unter dem massiven Druck dann irgendwie gleich abliefern zu müssen. Aber immerhin bei einer Franchise zu haben, wo man sagt, okay, die brauchen noch 2-3 Jahre, aber dann, ja, also mit Lucas Raymond dann noch und vielen anderen, die dann noch nachkommen. Also die haben ja eine Perspektive und dazu natürlich noch einen General Manager, der weiß, wie man sowas aufbaut. Also da läuft schon sehr, sehr viel in seinem Sinne da. Ich meine, und er selber bringt die Leistung ja dann auch. Ich finde es schon, ist beeindruckend und gar nicht so überraschend, wie das viele vielleicht denn dann in Nordamerika dann finden im Moment.
Ja, ebenfalls nicht überrascht, muss ich mich selber loben. Ihr wisst ja, ich habe ja für die Sonderheft der Eishockey News ein paar Vorschauen geschrieben und meine wunderbare, nicht wirklich bold Prediction war, dass Herr Kopitar dieses Jahr mal durchdrehen könnte, wenn er nämlich Herrn Dano in einer anderen Reihe hat, der sich um die defensiven Ausgaben kümmert. Und was ist bitte mit Kopitar los? 3 Spiele, 5 Tore, 3 Vorlagen. Selbst Drew Doughty, der alte Mann, hat schon 7 Scorerpunkte. Fantastisch.
Hallo. Ja, also man muss natürlich da immer noch aufpassen, ne?
Ja,
drei, vier Spiele. Aber ist schon cool, dass diese ganzen Geschichten und man, es ging ja nur darum, irgendwie, wer da am meisten tankt jetzt dann irgendwie. Und ich glaube, so wirklich konsequent dabei ist halt nur Arizona bisher und alle anderen, die man da im Keller gesehen hat, überraschen ja zumindest hier und da mal, selbst San Jose. Und da ist dann halt interessant. Also ich finde, was bei traut sich irgendwie keiner, vielleicht ist es auch kein Thema. Aber wie Buffalo ohne Eichel eben spielt, vielleicht war ja dann doch nicht Buffalo das Problem, sondern Eichel. Also ja, das heißt, es sind
Buffalo, die Gegner, Buffalo ist ja nicht die allergeilste.
Absolut, natürlich. Die werden auch nicht in die Playoffs kommen. Die werden natürlich ganz unten landen am Ende, weil die Mannschaft einfach grottenschlecht ist. Aber der Anteil von Jack Eichel daran, dass es in Buffalo seit Jahren schlecht läuft, ich finde, da wird relativ wenig drüber berichtet, und ich meine, weil
ja, der hat ja nicht umsonst den Ruf als Coach-Killer, ne? Und das, ob das dann immer so wirklich stimmt, weiß man natürlich auch nicht. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Jack Eichel irgendwie eine Stimmungskanone in der Kabine ist und der reinkommt und alle lachen und sagen, geil, dass du da bist. Ne? Also ist natürlich auch nur völlig spekulativ, aber so, wie ich ihn zumindest 2-3 Mal in Mixzones bei Weltmeisterschaften erlebt habe, ist er jetzt auch nicht gerade unbedingt mega Humorbombe. Und wenn man dann so seine öffentlichen Aussagen hört, wie ich fühle mich disconnected zu dem Team und es ist alles traurig hier und also ich glaube, er ist keine Stimmungskanone. Ach übrigens, was ist denn mit Montreal? Also ich meine, das ohne Carey Price und ohne Shea Weber und natürlich ohne Philipp Danault und so, alles klar. Aber das ist ja schon hart, was da abläuft, oder? 3 Tore nach 4 Spielen?
Naja, ohne den Nummer 1 Verteidiger, den Nummer 1 Torwart und den Nummer 1 Center. Und zwar jetzt nicht nur so gefühlt, sondern da haben das ja auch die Rolle gespielt jeweils. Also das finde ich jetzt nicht so überraschend. Und eben vielleicht dann die letzte Saison doch ein bisschen overperformed und einfach gut gelaufen. Klar, dass sie so schlecht starten, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber das ist einfach auch, also ich glaube jetzt allein, wenn wir nur Danault nehmen, ja, da, also ich habe mich auch gewundert in der vergangenen Saison, dass du dann Top 6 Center hast, der dann bis zum Finale gar kein Tor hatte und weiß ich wie viele Scorerpunkte, aber ein Tor oder so, genau, und halt einfach defensiv stark war, aber du brauchst halt einfach tatsächlich, der hat dann auch im Finale gezeigt, warum er so wichtig ist oder insgesamt in den Playoffs, du brauchst so einen Spieler auf dem Eis und schau dir an, wie der halt einfach die LA Kings verändert, du hast es ja schon gesagt, nur alleine dadurch, dass er andere Spieler entlastet, die vielleicht noch andere Qualitäten haben, weil du kannst halt, in der Liga schaffst du es nicht komplett defensiv alles zu investieren als Center und dann aber noch auch immer kreativ in die andere Richtung mit Tempo und mit Konzentration unterwegs zu sein. Das haut nicht hin. Und wenn du das auf mehrere Schultern verteilen kannst, dann kommt sowas raus wie aktuell dann eben in Montreal negativ und in Los Angeles positiv. Auch da 3-4 Spiele, wenig, aber Danault ist so ein Typ, ich glaube, den kannst du in jeder Mannschaft auf jeden Fall brauchen. Vielleicht nicht unbedingt als Nummer 1 Center, auch nicht unbedingt als Nummer 2 Center, idealerweise als Nummer 3 Center, aber ja, du kannst ihn brauchen.
Macht da einer einen Kutscherow-Witz? Oder lass wir das? Oh,
wegen, weil der jetzt dann ausfällt und die dann wieder nimmt. Ja, das wäre echt witzig. Nee, machen wir nicht.
Okay. Nicht. Ja, aber, was also, mit Ovechkin? 3 Tore? Ist gut dabei, wa?
Ja, rechne mal hoch.
Ist nicht stark, wie ich in die Themen rein.
Ja, rechne mal hoch.
Rechne mal hoch. Das sind alles deine Themen. Deswegen
Ovechkin, rechne mal hoch. Rechne mal hoch auf die ganze Saison.
Das hat er jetzt 3-3, hat er 82 dann, ja.
Stark. Guter Schnitt auf jeden Fall. Ich finde bei Ovechkin einfach, ich denke mir da jedes Jahr, okay, irgendwann muss doch dann das Alter mal zuschlagen. Und was das Besondere ist, einfach an ihm ist, der hatte früh in seiner Karriere einfach die Power und eben dann auch mal, ich meine, dieses eine Tor gegen Arizona war es, oder? Auf dem Rücken, wo er durchgegangen ist und auf dem Rücken liegt und dann den Schläger noch umdreht und dann am Torwart vorbei. Also dieses legendäre, damals Phoenix Coyotes waren es damals noch, gecoacht von Wayne Gretzky, der dann auch recht verwundert geschaut hat. Aber da dann gezeigt, was der mit Power kann und Checks fahren und so weiter, mit Tempo. Und er hat halt jetzt einfach noch, er hat diesen Schuss, der ganz offensichtlich nicht verschwindet. Und ich meine, wenn er jemand hat, der in die Scheibe darüber spielt, in den linken Bullikreis, wird er auf jeden Fall seine 10 bis 15 Tore pro Saison in Überzahl machen. Weil welcher Trainer sagt, ja, den stelle ich da jetzt nicht mehr hin. Selbst wenn es einen gäbe, der das besser kann noch bei den Washington Capitals, sagt kein Trainer, Ovechkin spielt nicht mehr erstes Überzahl, ja, mit auf der Jagd nach diesem Gretzky-Rekord. Insofern ist das schon was man bei großen Spielern oft sieht, finde ich, dass sie ihr Spiel noch ein bisschen umstellen können und eben nicht so eindimensional sind, sondern eben noch mindestens eine zweite riesengroße Stärke haben, die sie dann ausspielen können. Das merkt man ja bei Ovechkin jetzt momentan. Und ob er dann sich teilweise die Energie auch aufspart für diese Powerplays und im 5 gegen 5 vielleicht nicht mehr so performt, ja mein Gott, aber ja, du musst in der NHL das Ding erst auch mal so reinhauen, wie es Ovechkin macht. Und das seit fast 20 Jahren.
Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass, Moment mal, nicht, dass ich jetzt Müll erzähle, okay, eins war Powerplay, das andere Tor aber nicht, ne? Also da ist er ganz normal. Das jetzt gegen Tampa, wo er da 6 Sekunden vorher noch auf der Bank sitzt,
ja, und dann
rauf, ja, drauf springt und das Ding reinnagelt.
Ja, aber dann springt er drauf, findet seinen Spot und haut ihn halt rein. Ja, also das ist dann auch, also da brauchst du nicht viel Kraft dafür, ja, um die 6 Sekunden von der Bank zu kommen. Du brauchst halt ja,
natürlich, er hat aber auch schon ein paar heiße Läufe dieses Jahr und so ein paar Moves durch die eigenen Beine gegen.
Hat er denn einen Shorthander auch so, den ersten seit 1997?
So, ne? Und gegen McDonough hat er ja diesen Mega-Move gemacht durch die eigenen Beine da, oder
man nennt ihn den Elsner-Move, genau, durch die eigenen Beine. Ja.
Genau,
das ist der Elsner-Move.
Genau, so nennt ihn der Ovechkin auch.
Frank Elsner.
Hey, look, I do the Elsner, look. Next shift, I do the Elsner.
Wir alle können spätestens am 26. Oktober schon mit einer Geschichte in der FAZ oder auf Spiegel Online rechnen, dass die Finalserie von 1919 endlich beendet wird, oder? Ja, das weißt du nicht.
Nee,
weißt du nicht?
Ach so, dass die damals abgebrochen wurde wegen der spanischen
Grippe. Exakt. Dazu. Und wer spielt da? Montreal in Seattle, wie damals 1919, als da eine. Und was ist wieder? Es ist wieder Pandemie. Und man kann nur diesmal hoffen, dass die besten Spieler dann diesmal überleben. Das war nämlich 1919 nicht der Fall. Aber könnt ihr ja alles in Bernds Buch nachlesen, da steht es ja alles drin. Und da wird jetzt diese Finalserie beendet. Das finde ich schon eine sehr, sehr gute Geschichte. Also 26. Oktober.
Nachträglich über den Kampf übergeben.
Ja, aber also muss man doch riesig machen, die Geschichte, oder?
Ja, vor Ort schon. Hier weiß ich nicht.
Ich finde es cool. Ich finde es sehr cool.
Ach, eine Sache noch. Wir hatten doch, ihr erinnert euch doch, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich weiß ja nicht, wie das mit eurem Langzeitgehirn so ist, aber ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir uns doch mal über mögliche Regeländerungen, Ideen unterhalten haben. Und Jeff Merrick hat ja einen neuen Podcast und da war ja letztens Greg Wyschynski zu Gast. Da haben sie so ein bisschen Merrick vs. Wyschynski wieder aufleben lassen für eine halbe Stunde. Und da und Merrick ist ja auch so ein absoluter Freund davon, über Regeländerungen nachzudenken. Und der hat was ganz Heißes ins Spiel gebracht, wo ich euch mal frage, wie ihr das findet. Ich finde es überragend. Ich würde sofort morgen einführen, wenn ich was zu melden hätte. Was sagt ihr dazu? Penalty Kill wörtlich nehmen. Wer in Unterzahl ein Tor macht, kriegt seinen Spieler wieder aufs Eis.
Finde ich eine gute Idee, also aus dem Bauch raus.
Finde ich überragend. Ja. Ich habe jetzt kurz Angst gehabt, dass es irgendwie so eine Squid Game Nummer wird und Penalty Kill dann wirklich wörtlich genommen wird.
Dass jeder ermordet wird, der Foul.
Ja, genau. Ja. Bei Gegentor Kopfschuss.
Genau.
Nee,
die Guillotine hängt schon.
Überragend.
Finde ich
eine gute Idee. Warum ist da noch keiner draufgekommen?
Genau, Ovechkin mit seinem One-Timer löst dann die Guillotine aus.
Weil das würde ein bisschen offensiver zu spielen in Unterzahl.
Ja, finde ich gut. Ja. Also besser als zu sagen, ja, du darfst nicht mehr, es gibt Icing oder so, sondern dann einfach auch zu belohnen, wenn du aktiv bist und nicht zu bestrafen, wenn du zu passiv bist. Ja, man muss immer positive Anreize setzen. Insofern eine gute Idee. Ja. Gute Idee.
Danke. Wäre es auch abgehakt. Ich habe noch 14 Ideen aufgeschrieben. Ich kann die kurz vorstellen.
Ja, bring mal noch eine, die ich dann zerreißen kann. Bring eine noch, die ich zerreißen kann.
Nein, ich habe gar nichts hier stehen. Aber ich überlege mir nochmal welche.
Ganz, ganz skurrile Dinge kommen dann, ganz sicher. Ja. Ein Quiz zum Abschluss. Juhu! Wir spielen ein, habe ich noch. Kennt ihr noch? Oder muss ich es nochmal erklären?
Genau. Ja, erklär's also natürlich für die Hörerinnen und Hörer.
Ich bin gleich wieder voll drin.
Zum Einstieg müsst ihr alle ein Lied singen. Nein. Es geht folgendermaßen. Ich hab eine Gruppe an Spielern oder Teams oder Ländern, die eines vereint. Und ihr müsst abwechselnd diese Gruppe sozusagen abhaken. Also jeder Spieler oder jeder Verein, jedes Land, das darunter fällt, nennen. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo einer sagt, boah, mir fällt keiner mehr ein. Und ich sage, einen habe ich aber noch. Und da, wo sozusagen dieses Hin und Her hängen bleibt, da kriegt dann der andere die Punkte. Also ihr müsst einfach komplette...
Schlimmcode heißt es.
Ja, nein, es heißt, einen habe ich noch.
Na, war ein bisschen anders, oder? Egal, mach einfach.
Ihr diskutiert ihr jetzt ein anderes Quizformat und habt dann wieder keine Ahnung, was ihr machen müsst.
Ja. So machen wir es.
Also ich fange mal an, nur so zum um reinzukommen. Deutsche Topscorer in der DEL am Ende einer Saison.
Boah, fällt mir nur einer ein, glaube ich. Egal, mach.
Genau, dann fängt...
Nee, du musst anfangen.
Genau.
Also ich würde mit Herrn Reimer anfangen.
Genau.
Und dann, Hock,
genau. Robert. Und dann ist schon vorbei. Was echt bitter ist, aber dann ist schon vorbei. Wirklich? Es gibt nur, also Darren Olver steht da noch mit der deutschen Flagge, aber ja, dann war es das. Ja, also dann ist es unentschieden, gibt es keine Punkte. Aber vom Prinzip her klar, oder?
Geil, was du dir für ein Beispiel ausgedacht hast, aber weiter.
Nein, aber das ist somit, finde ich, nein, aber das finde ich, ich finde somit, das ist eigentlich das, also eigentlich die geilste Trivia zu DEL. Nenne alle deutschen Topscorer. Patrick Reimer, Robert Hock.
Und mit viel, viel Liebe. Ich habe mir das noch gleich aufgeschrieben, weil vielleicht schreibe ich ja doch nochmal eine Patrick Reimer-Geschichte, habe ich mir gleich nochmal aufgeschrieben.
Ja, mach mal groß in irgendeinem Magazin oder so, fände ich mal cool. Nicht so irgendwie Nürnberger Nachricht, sag mal. Da müsste cool, was zu Reimer, wenn ich meine, der ist bald DL Topscorer All-Time, also da müsste noch was Großes kommen, finde ich. Aber Prinzip verstanden, oder? Und es gibt folgendes Punktesystem. Die Fragen werden immer schwieriger. Das heißt, für die erste gibt es dann einen Punkt, dann zwei Punkte, drei Punkte, vier Punkte. Das schlagt den Raab-Punktesystem, dass man eben dann auch nochmal hinten raus überholen kann und es irgendwie überraschende Wendungen gibt. Finde ich gut. Okay, ich fange an mit Achtung. gut zuhören. Olympiasieger im Eishockey. Frauen und Männer. Länder. Es fängt an... Machen wir schnell Schnick, Schnack, Schnuck in die Kamera. Achtung! Schnick, Schnack, Schnuck.
Ja. Was ist denn los?
Was hast du jetzt da? Blatt oder was?
Blatt hatte ich.
Bist, ja, Bernd Schwickerer, Gigi Buffon von Bissl Hockey. Habt ihr das Video von Gigi Buffon gesehen, wo er bei Schnick, Schnack, Schnuck die ganzen Leute abgezogen hat? Überragend.
Nein.
Also Bernd Schwickerer hat Blatt und Sebastian hat den Stein, das heißt...
Und jetzt wird es ganz groß. Vom Blatt zum Ahornblatt.
Au!
Russland, ne? Russland. Ja.
Also Kanada sagt Bernd und Russland, wenn ich richtig verstanden habe, Sebastian.
Sind nein, beide. Sag ich nicht. Ich sag, jetzt habe ich ihm schon einen Tipp gegeben. Es ist okay, ich sag, sag ich nicht. Doch, ich sag Russland. Ich sag OAR.
Genau, nochmal kurz, ich bin ja ganz gerne.
Ich sagen, weil Russland hat noch nie offiziell.
Ja, Russland, UdSSR, passt alles unter einen, genau. Ja.
Ach, alle, also auch die GUS und so, steht alles da eins jetzt, ja?
Ja, alles eine Mischpoke.
Okay, alles klar.
Kurz zur Taktik. Nochmal, die Offensichtlicheren zuerst nennen und nicht leicht prahlen und sagen, ich weiß allen, denn sonst keiner weiß, weil hebt euch den für den Schluss auf. Ich sag's nur.
Okay. Die Vereinigten Staaten von Amerika.
Richtig.
Slowenien nicht gleich nehmen jetzt dann. Ja, die Tschechische Republik.
Richtig.
Schweden
ist auch korrekt, ebenfalls Olympiasieger geworden.
Gibt's jetzt noch einen?
Jetzt habe ich nur noch einen, ehrlich gesagt.
Einen habe ich noch. Mindestens.
Wenn der dran? Den sagt, dann stehe ich ganz blank da. Aber ich glaube, es gibt doch gar keinen Alexius. Es gibt nur noch einen.
Ich sag, einen habe ich mindestens noch. Sebastian ist dran.
Ich habe nicht einmal den einen, um ehrlich zu sein. Was gibt's denn da noch? Gibt's da noch? Schweden hatten wir jetzt gerade, ne?
Soll ich sagen?
Ne, ich sag's, wenn.
Ja, gut, stimmt.
Das ist dann Großbritannien oder
ja,
was?
Ja, richtig.
20, genau.
Großbritannien 1936, Garmisch-Partenkirchen. Gleichzeitig Welt- und Europameister geworden. Eine Mannschaft mit überwiegend kanadischen Auswanderern, also britischen Auswanderern nach Kanada. Und Siegerehrung, glaube ich, damals in Nürnberg bei den Olympischen Spielen im Eishockey. Damit habt ihr alle und das heißt, keiner kriegt einen Punkt. Und es geht weiter mit der zweiten Kategorie und dieses Mal beginnt dann logischerweise Sebastian.
Ja.
Deutsche Spieler mit mindestens 20 Regular-Season-Toren in der NHL All-Time. Also über 20 Tore geschossen. Deutsche Spieler. Ich sag euch, Randy Gilhan, geboren in Zweibrücken und Brian Glynn, geboren in Iserlohn, die auf der NHL-Seite halt als German-Born-Players gelten. Zwei Kanadier zählen nicht dazu. Ja? Zählen
oh, das nicht ist schade. Dazu. Wer erinnert sich nicht an Brian Glynn?
Ja, Brian Glynn, ich weiß, dein Lieblingsspieler, Brian Glynn. Ja. Damals in den, ich glaube, weiß nicht, 30er, 40er, 50er. Weiß nicht.
Du schon. Also es geht um Spieler, die in Deutschland das Eishockeyspiel erlernt haben.
Ja, es geht um Deutsche, also es sind alle bekannt. Es sind deutsche Spieler einfach, ja, genau. Ja. Und mal kurz, jetzt, wenn ihr mitratet zu Hause, dann schreibt sie euch am besten vorne auf, alle, die euch einfallen, und hakt sie dann ab. Also kurz jetzt mal unterbrechen und dann, weil sonst ist es schwierig, weil bei den anderen beiden immer durcheinander, weißt auch nicht, fangen die jetzt mit den offensichtlichen an und so. Insofern, wenn ihr mitraten wollt, vielleicht kurz unterbrechen und alle euch zurechtlegen. Es sind, ich zähle euch auf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind es. 10 Spieler, die über 20 Tore geschossen haben. Nicht in einer Saison, sondern insgesamt. Ja, ne? Richtig. Okay, Sebastian.
Ach so, insgesamt?
Ja. Also die ersten sind ein paar sind leicht.
Insgesamt?
Ja, insgesamt über 20 Tore. Ja. Hast du einen? Ja.
Uli Himmer.
Mist. Leon Dreiseite ist.
Warte mal.
Uli Himmer also, steht da drauf, oder was? Hat keine 20
Tore. Pass auf, ich habe gesagt Regular Season Tore. Und ich habe vorher gerade gesagt, fang mit den offensichtlichen an. Und du sagst Uli Himmer, der 19 Regular Season Tore geschossen hat. Sorry. Aber wie blöd kann man sein? Aber Playoff weiß ich jetzt nicht. Insofern lasse ich dir das durchgehen und fange vielleicht mit.
Ja,
mit
lass gelten.
Das ist sowieso, nein, wieso? Ich
probier's mit Alexander Sulza. Probier's mit Alexander Sulza, Sebastian, am besten.
Himmert. Schau, jetzt können wir das Spiel nämlich anders nennen. You've been Himmert.
Ja. Find ich hör mal, wer der Himmert. Ja,
genau. Noch besser. Hör mal, wer der Himmert.
Also komm. Ja, nee,
habe ich verloren die Runde.
Nein, jetzt komm. Ja. Ist langweilig, wenn du, also das
Na, das ist überhaupt nicht langweilig.
Nein, jetzt komm.
So muss das Spiel sein. Ja, okay, dann meine Güte, Jochen hackt.
Richtig.
Markus Sturm.
Richtig. Markus Sturm, die meisten, ne? 242.
Ja, noch.
Aber nicht mehr lang, ne? Nicht mehr lang.
Weil?
Weil?
Ja.
Weil Yui Krupp noch spielt, ne? Oder was? Yui Krupp.
Genau. Deswegen hat Markus Sturm nicht mehr lang die meisten Tore, weil Uwe Krupp noch spielt, genau. Uwe Krupp, 69 hat mich überrascht. 69 Regular-Season-Tore für Uwe Krupp in der.
Er hat lange gespielt, ne?
Ja, aber trotzdem 69 für den Verteidiger ist nicht. Ja, das stimmt. Ja. Okay.
Christian Ehrhoff.
Christian Ehrhoff, ebenfalls korrekt. Der Verteidiger der Deutschen mit den meisten Toren sind 74 in der Regular-Season gewesen.
Wie viel haben wir denn jetzt schon?
5.
Vier. Echt jetzt? Kommen
vier.
Noch fünf?
Vier.
Und Dreiseitel haben wir schon genannt, oder was?
Nein,
ich aber... Ich erst genannt, weil ich das Spiel ja verstanden habe.
Ach so, du hast angefangen mit Dreiseitel. Okay, ich habe schon gedacht, warum habt ihr Dreiseitel nicht gesagt? Okay, Dreiseitel ist schon genannt, dann sind es 6 schon genannt.
Ich finde das wahnsinnig. Ich wäre da gerne einfach jetzt schon raus, weil ich Uli Himmel gesagt habe. Das finde ich jetzt echt
ja, es blöd, ist halt die jetzt, anderen...
Dann hast du richtig peinlich.
Nee, aber die anderen... Also es ist einer noch... Zwei sind noch deutlich drüber... Und dann wird schon knapper, aber ja, also mich haben insgesamt die Zahlen so ein bisschen überrascht. Also, dass es so viele gibt, die auch da deutlich drüber sind, über die 20.
Hast du mal einen Tipp? So,
ja, ich würde vielleicht überlegen, wer
entweder. Also, wenn du an Ehrhoff denkst, an wen denkst du noch?
Jan Dennis Seidenberg.
Ist richtig, ja. Und dann würde ich vielleicht mal so ein bisschen Tore, es geht um Tore schießen, so ein bisschen in Richtung Stürmer. Schauen.
Ja, dann würde ich sagen Marcel Gotsch.
Ist auch richtig, 75, ja, auch auf Platz 4 insgesamt, hinter Jochen Hecht, noch vor Christian Ehrhoff. Marcel Gotsch, 75, ist richtig. Jetzt fehlen noch 3.
Zwei, ja?
3 fehlen noch.
2.
Könnt ihr sagen, 2 Stürmer, ein Verteidiger?
2 Stürmer, ein Verteidiger.
Aber du hast ja nicht Danny Heatley oder so in der Liste, ne?
Nein, wirklich, also deutsches.
Aber Kölzig ist dabei, oder? Kölzig ist dabei. Ja.
Drei Stürmer, ein Verteidiger. Ja, dem einen bin ich mir nicht ganz sicher. Obwohl doch. Na?
Wer ist denn dran eigentlich?
Sebastian
ist dran. Dann ist dran. Mist.
Nee, ich hab doch.
Ach Gott.
Aber also, Nico Stürmer, zwei Typen bin ich mir gar nicht sicher.
Jimmy Stu hat auch noch keine 20. Nee. Davor haben doch noch nie NHL. Tobi Rieder dürfte wahrscheinlich schon 20 haben mittlerweile.
Tobias Rieder hat 64 Tore geschossen in der NHL.
Ja, ja. Hey, der Witzka. Und 62 davon in Unterzahl.
Und alle für die Admin Nollers. Nee, Quatsch. Andersrum. So, dann fehlen noch 2.
Dann sage ich auch Kühnhackel.
Kühnhackel!
Nein!
18 Tore, Tom Kühnhackel.
Ach Quatsch, so wenig.
Ja, knapp. Also es sind noch drauf, also Sebastian muss ja nicht, um zu gewinnen, muss er nicht mehr antworten. Es reicht der Fehler, aber Sebastian, hast du noch einen?
Natürlich nicht. Ich habe mit Uli Himmer begonnen. Ja. Ich glaube so nicht, dass ich jetzt noch irgendeinen habe.
Also es gibt noch, soll ich es aufhören?
Das ist der Freezers-Legende.
Ja, genau. Den gibt's noch. Ja.
Echt? Der auch?
Okay. Also, aber Schubert hat ja nicht immer nur Verteidiger gespielt, sondern eben. Oft auch vierte Reihe Stürmer, vor allem reingechippt und hinterher und Check gefahren, aber ab und zu auch Tore geschossen eben und auch dann ganz guten Schuss. Also Schubert hat 25 und dann gibt es tatsächlich noch einen Dominik Kahun mit 34 NHL-Toren.
Was? Völlig im Hirn.
Ja.
Also kannst du bitte dieses Hoch rausschneiden und dann immer wieder bringen. Das war sehr schön. Hoch. Hoch.
Ja. Gut, dann steht es 3-0, also lass man das so werten, ja, oder? 2-0 für Sebastian steht es in dem Fall dann.
Ja, sorry, das ist total albern. Also ich meine, ich habe echt mit Uli Himmer angefangen. Weil
ja, aber jetzt mal ohne Witz, was hat dich da denn bitte geritten, dass du mit Uli Himmer anfängst? Also
weil ich das Spiel einfach so interessanter finde, wenn man den anderen da unter Druck setzt, indem man die nimmt, die halt nicht ganz so offensichtlich sind.
Was ist denn das für ein Druck, wenn dann Bernd Dreiseitel sagen kann, nachdem du ihm mal gesagt hast? Wo ist da, was verstehst du unter Druck?
Mei. Ja, das ist was blöd.
Genau. So, weiter geht's hier, komm.
Okay, also 2-0 für Sebastian oder nicht? Ja.
Ja, 2-0.
Nächste Kategorie, jetzt geht's in die Gegenwart, in die DEL. Torhüter mit aktuell einer Save-Percentage von über 92%. Und ich habe natürlich die genommen mit über 7 Spielen, also mindestens 7 Spiele. Also wenn einer mal 3 Schüsse abgewehrt hat und 100% hat, ist er nicht mit dabei. Boah. Es sind 5 Torhüter, die aktuell in der DEL schon öfter eingesetzt worden sind und eine Save Percentage haben von über 92%. Es beginnt Sebastian.
Der Bernd.
Der Bernd. Nee,
ich voran. Genau. Ja, Brückmann.
Felix Brückmann ist richtig mit 94,1.
Niederberger.
Matthias Niederberger mit einer Self-Percentage von 92,5, was über 92% ist, damit richtig.
Dustin aus Gelsenkirchen.
Dustin Strahlmeier, 94,5%. Überragend, beste Self-Percentage der Liga, ist richtig.
Richtig guter Mann übrigens.
Ja, auch ein guter Typ.
Ja. Also Mannheim sind wir durch. Danny from the Birch Trees?
Nein, leider nicht.
Uli Hiemer dann? Um das.
Es gibt noch, Bernd, würdest du es oder?
Mal kurz die Teams durch hier, wer ist denn noch oben dabei? Von den München hat, glaube ich, keinen.
Ja, ist vielleicht auch der falsche Ansatz zu schauen, wer oben dabei ist. Vielleicht eher, wer viele Schüsse abbekommt und nicht ganz so viele Tore. Ah. Also muss ja nicht immer. Also ist
Poggi noch dabei?
Poggi ist nicht dabei, ne?
Der war doch am Anfang so stark.
Ja, war echt gut. Aber der hat ja jetzt nicht gespielt. Also nachher dann. Ja,
eben. Ich so immer wieder. Ja.
Es sind noch, soll ich es auflösen oder?
Ja, ich löse auf.
Ja,
Oleg Schilin hat 93,4%.
Ja, ich wollte gerade sagen, Krefeld hat doch. Ne? Ja.
Und dann haben wir noch Sami Aitokallio mit 92,1.
Ich wollte es auch sagen. Ja.
Damit steht es 3-2 für Bernd. Und weil ich so ein geiles Punktesystem habe, gibt es kein Unentschieden, sondern der jetzt die letzte Kategorie für sich entscheidet, hat dieses Quiz gewonnen.
Wahnsinn. So
geil. Wir bleiben weiter in der Gegenwart und sagen, Spieler, die in dieser DEL-Saison im Shootout schon 2 Penalties verwandelt haben. Nicht einen, sondern
Shootout gesehen. Scheiße.
2 Penalties im Shootout verwandelt. Man kann es wissen, man kann es gesehen haben, man kann vielleicht überlegen, wer gut Penalty schießt. Also das sind so die 3 Ansätze.
Ich weiß nicht, welches Team im Shootout das war, weil ich habe noch kein einziges gesehen.
Ja.
Also kann die Antwort ja nur Franz Nielsen sein.
Franz Nielsen war noch nicht bei einem Shootout beteiligt, aber hat tatsächlich, um diese Trivia auch mal zu bringen, die 2 Tore im Shootout geschossen in der NHL-Geschichte. Ja. 49 sind es.
Wer fängt an? Oshi? Oshi Nummer 1?
Petteri Nummelin.
Nein, da wird. Halt die Schirme.
Komm, Sebastian, fang an. Nicht hier auf Zeit spielen.
Ja. Ach so, ja, ich habe wie du keine Ahnung, das kann nach der ersten Runde vorbei sein. Shootout interessiert mich null. In Nürnberg gab es bisher 1 erst und da hat jeder nur einmal antreten dürfen. Deswegen sage ich Chris Foucault.
Ist richtig. Chris Foucault hat sogar 2 in einem Shootout getroffen.
Meine Hoffnung
getroffen.
War, dass Nürnberg schon 2 hatte und 3 beides mal getroffen hat. Und dann habe ich gedacht, na gut, das ist ziemlich doof, wenn der andere Kollege aus Nürnberg kommt, der sagt dann selbst den Reimer, dann bin ich auch wieder blank. Ob du den jetzt gesagt hast oder nicht, ich bin komplett blank. Ich habe keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, kein einziges Shootout dieses Jahr gesehen. Ich weiß nicht.
Du bist auch nicht raten,
das
oder?
Das war so ein überragender Sieg von mir.
Ja.
Auch kein Raten von Bernd, sondern einfach sagen, Kapitulation.
Ja, weil ich null weiß, welches Team gespielt hat. Keine. Oh komm, aber wenn Iserlohn schon gespielt hat, dann nehme ich einfach Bailey auch. Auch Iserlohn.
Jetzt sagen wir es, dann nehme ich einfach Robert Hock.
Ja.
Nein, ist falsch. Also es sind auch nicht so viele. Es ist noch Chris D'Souza, der auch schon mal Thema war hier im Podcast.
Der war nichts gewesen.
Hat 2. Und dann haben wir noch Riley Sheen und Brandon Ranford, die jeweils 2 verwandelt haben für die Bietigheim Steelers. Sieger im Quiz. Uli Böhm, Glückwunsch.
Kapitulation. Oh, sehr gut. Danke.
Kapitulation hast du gesagt oder Gratulation?
Kapitulation, das Lied von Tokotronic, aber
ach so.
Da braucht man bei euch einen Anfang.
Mal kurz die Top 5 im Shootout in der NHL habe ich mir jetzt kurz rausgesucht. Jonathan Toews tatsächlich da auf der 1 mit 50 Shootout-Toren. Dann Franz Nielsen, groß geworden in Berlin und jetzt auch wieder bei den Eisbären. Und dann mit 49 und dann Kane 47, Radim Verbada. We're good, we're bad, we're good, we're good, we're bad, we're badder. Und TJ Oshie dann mit 45. So schaut's aus. Mhm. Und wenn euch das interessiert, noch die deutschen Spieler mit den meisten verwandelten Penalties im Shootout, suche ich euch auch noch raus, weil wir gerade dabei sind.
Oder?
Sturm und Dreiseitel jeweils 8. Jochen Hesch.
Wäre die beste Quote, das finde ich ja immer spannend, weil wenn halt alle 3 Tage
Quote
schießt.
Ja, aber Quote ist halt immer so, dann musst du mindestens, also Shootout,
ja, ja, klar.
66,7% Stützle, 2 von 3, das ist halt, ja.
Hecht hat bei Leuten, die schon mal so 30 Mal geschossen haben.
Oder also
so. Peter-Ren Nummelin, ich sag's nur nochmal.
Ja. 40% Leon Dreiseitel, 8 von 20. 40% ist eine gute Quote bei 20, die er geschossen
hat. Das ist gut, ja.
Und dann, wenn du dann Nummelin nochmal bringen willst, dann schaue ich da auch nochmal auf die Quote. Und da könntest du sogar recht haben, aber da kommen jetzt erstmal X mit 100%. Matthew Schneider, 2 von 3 in seiner kompletten, in seiner kompletten Karriere. Matthew Schneider, wer kennt ihn nicht als überragenden Shooter? Warum kann man da nicht 100? Von
Andy Schneider.
Also von über 100 mit über 100 Versuchen, sollen wir über 100 anlegen oder was machen wir? Nee, ja. 60 Versuche.
Versuche ist zu viel.
Tyler Seguin, 30 von 60, 50%. Boah. Das ist gut.
Krass.
Und dann haben wir, Jonathan Toews hat 50 von 101. Also der hat nicht nur die meisten Tore, sondern auch eine Quote von 49,5. Also das ist richtig.
Das hätte ich erwartet, hätte ich gesagt.
Nee, auch nicht. Franz Nielsen hat eine Quote von 46,2, auch sehr gute Quote.
Stark.
Ja. Gut. Und Radim Barbada 42,9. Also die haben nicht nur oft geschossen, sondern die können das auch richtig gut. Schön! Sehen wir uns am Samstag, oder? Nee, sehen wir uns ja nicht. Oh. Um die Sache nochmal unschön rund zu machen.
Jetzt habe ich kurz gegoogelt. Matt Hendricks, der hat unfassbare Penalties früher geschossen. Müsst ihr mal euch bei YouTube angucken. Echt großartig. Der war ja sonst nie der großartige Zocker, aber Penalties, Wahnsinn. Weil der immer so einen Schuss angetäuscht hat, dass die Torhüter am Boden gegangen hat, hat easy vorbeigeschoben. Matt Hendricks, lohnt sich sehr.
Der geilste Shootout-Move ist immer noch der von Datsuk,
finde ich. Von
Ja,
aber der ist ja schon arrogant. Der großartig.
Ja. Aber der ist wirklich gut. Nee. Wobei, dann gab es ja noch, also dazu ist ja mit, ich meine, den, wo er rüberzieht und dann schießt, also wo er dann lupft, den da nicht, da gab es doch dann in Schweden dann öfter mal solche mit angeluft, also rübergezogen und angeluft, was natürlich schon brutal arrogant ist. Und wenn das sogar noch mehrmals funktioniert, dann natürlich Wahnsinn.
Ich möchte noch auf Brian Rolston hinweisen. Brian Rolston, immer voll Schlagschuss, voll anlaufen,
auch geil.
Tor. Ja, war auch super.
Warum nicht? Ja, schwer zu lesen für den Torwart.
Ja, wegen Rückhand, ne? Ist immer ganz schwer zu lesen. Rückhandschlagschüssen.
Argentinische Rückhand beim Schlagschuss.
Das ist kein Gag, sondern ich habe vergangene Woche eine Geschichte gemacht mit Stephen McCauley. Und ich habe das Gespräch mit ihm begonnen mit, hör mal, du schießt hier heute 2 Tore, du spielst richtig, richtig stark. Das hat ja nicht jeder erwartet. Und vor der Saison warst du so ein bisschen so das Sinnbild in Düsseldorf dafür, für den Sparkurs nach dem Motto, wir geben unsere Leistungsträger ab und holen welche Leute, die keiner kennt aus der zweiten Liga. Wie hast du das denn so aufgefasst? Hat die das Druck gemacht? Hat er gesagt, nö, ich habe das gar nicht mitbekommen. Da habe ich so gesagt, ja, verstehst du denn kein Deutsch? Und dann meinte er so, doch, ein bisschen schon, aber ich kann es nicht lesen. Ich dachte, okay, Google-Übersetzer, aber okay, alles klar.
Auch geil, er hat auch nicht damit gerechnet, dass er jetzt nicht als Heilsbringer angesehen wird, wenn er aus Bietigheim dahin wechselt. Das finde ich aber auch geiles Selbstverständnis. Naja.
War der nicht in Frankfurt?
Ja, natürlich war er in Frankfurt. Aber ist ja auch egal. Ich fand es halt
nur witzig. Und wo hat Frankfurt letztes Jahr auch mal gespielt?
In Bietigheim.
Meine Güte.
Ja, eben. Okay, ich finde es auf jeden Fall witzig. Der wird sich auf jeden Fall, also dass du gleich mal so, dass, ich glaube, dass der erstmal sich gewundert hat, warum ihn da der Journalist erstmal mit Hör mal anredet. Und dann war der schon raus und da hat er die Frage gar nicht verstanden. Hör mal, Steven, hör mal. Okay, schön war's. Schönes Wochenende auch ohne mich. Wünsche ich euch beiden. Und dann hören wir uns nächste Woche oder demnächst wieder. Zum Roundtable oder zu einem anderen Format am Donnerstag. Danke fürs Zuhören an euch. Bis zum nächsten Mal. Bernd Schwickerath auf Twitter @b_schwickerath. Sebastian Böhm @boemso_n. Ich bin @fetzi6 und Bissl Hockey gibt es auch auf Twitter und Instagram. Und Crowdfunding könnt ihr auch weiterhin. 150.000 müssen wir, glaube ich, machen, damit die Show weiterläuft. 150.000, 3.000 Supporter und 150.000, das ist das Ziel.
Kriegst du wohl hin.
Logisch. Woche haben wir Zeit. Schaffen wir. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschö. Tschüsseldorf.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.